Ende März war das Hotel The Rock auf Muir komplett ausgebucht und die Gäste hatten wirklich Glück. Nachdem die Stürme über dem Atlantik nachgelassen hatten, hatte es auf der Insel noch bis weit in diesen Monat hinein Eis und Schnee gegeben. Doch letzte Woche hatte jeden Tag die Sonne gelacht. Bei solchem Wetter war es auf der Insel einfach himmlisch, solange man nur eine warme Jacke und vernünftiges Schuhwerk hatte. Im Notfall konnte man sich im Hotel ein paar Gummistiefel leihen. Der Sand am Endless Beach war so hell, dass er fast weiß aussah. Das Wasser schwappte türkisfarben und sauber an den Strand. Der Himmel war so weit und blau wie auf einer Kinderzeichnung. Die kleinen Häuschen in leuchtenden Farben, die sich am Hafen krumm und schief gegeneinander lehnten, hatten etwas Vergnügtes, Fröhliches an sich. Und die frisch gestrichenen Fischerboote warteten ungeduldig auf ihre nächste Fahrt.
Oh, es ist einfach unfassbar kalt, bibberte Flora, als sie in den strahlenden Sonnenschein hinaustrat, um den Garten hinter dem Gebäude in Augenschein zu nehmen, wo Osterglocken blühten. Sie telefonierte gerade mit ihrem Verlobten Joel, der ein bellendes Lachen ausstieß.
Du bist wohl inzwischen etwas verweichlicht, weil das Hotel immer so gut beheizt ist.
Flora seufzte. Damit hatte er vermutlich recht. Im Bauernhaus des Mackenzie-Hofs, wo sie aufgewachsen war, gab es bloß zugige Fenster mit Einfachverglasung. Morgens musste man mit kalten Füßen über den eisigen Boden huschen, um das nachts nur glimmende Torffeuer zu schüren und dann zum Warmwerden die klammen Finger um eine Tasse kräftigen Tee schlingen. Ganz anders war es mit The Rock, dem riesigen alten grauen Gebäude aus Stein. In ein Hotel verwandelt hatte es ein reicher Texaner, der keinerlei Unbequemlichkeit hatte ertragen können. Die Fenster im traditionellen Stil hatten eine Dreifachverglasung. Eine Wärmepumpe war eingebaut worden und produzierte jede Menge günstige Energie. Und die Badezimmer hatten Fußbodenheizung. Es gab überall flauschige Läufer und gemütliche Decken. Und auch der Teppichboden in der Bibliothek und den Aufenthaltsräumen war schön dick. Colton, der inzwischen verstorbene Ehemann von Floras Bruder Finton, hatte ein Leben auf einer der nördlichsten der britischen Inseln mit einem Aufenthalt in einem Skiresort verglichen und alles entsprechend einrichten lassen. Dabei hatte er auf eine Ästhetik gesetzt, mit der er sich an den Geschmack der Einheimischen hatte anpassen wollen. Da er aber ganz neu in Schottland gewesen war, war jetzt alles voll mit Hirschköpfen und Schottenkarostoffen in dunklem Blau und Grün. Am Anfang hatte Flora es geschmacklos und albern gefunden. Inzwischen war ihr das alles aber ans Herz gewachsen. Und die Dekoration erinnerte sie bei ihrem Weg durch die langen Flure oder bei einem kurzen Blick ins Restaurant jedes Mal an Colton. Wenn Gaspar, der temperamentvolle Koch in der Küche, gerade jemanden laut zusammenstauchte, trat Flora lieber schnell den Rückzug an. Jetzt bog sie um die Ecke des Gebäudes und erreichte die Seite des Hotels, die aufs Meer hinausging. Hier gab es einen kleinen Anleger, den viele Leute mit dem Boot erreichten. An einem windgeschützten, sonnigen Plätzchen direkt an der Mauer waren Bänke aufgestellt, von denen aus die Gäste in der Ferne die großen Schiffe bei ihrer langen Reise zu den Fjorden beobachten konnten. Wenn die Sonne auf die Mauer schien, war es hier unglaublich angenehm. Daher ließ sich Flora kurz nieder, um mal 2 Sekunden von den endlosen Aufgaben der Geschäftsführerin eines Hotels und Cafés zu verschnaufen. Sie versteckte sich nicht direkt, war aber froh, dass sie hier nicht entdeckt werden würde. Sie hatte immer noch Joel am Telefon. »Wie läuft es so?« Da Joel als Antwort schwer seufzte, rechnete er wohl nicht mit einer baldigen Rückkehr. Er kümmerte sich um Coltons Treuhandfonds, der die Entwicklung eines weltweiten Impfprogramms mitfinanzierte. Durch dieses Projekt hatte Joel mehr zu tun, als er je für möglich gehalten hatte, vor allem nach seinem Umzug nach Muir, wo er eigentlich ein ruhigeres Leben angestrebt hatte.
»So gut also«, sagte Flora und warf einen Blick auf die Uhr. Im Moment war Joel in Mexico City, wo es jetzt 10 Uhr morgens war.
»Viel zu gut«, antwortete Joel. »Und das ist ein Problem, weil alle der Meinung sind, dass ich dafür verantwortlich bin.«
»Bist du ja auch«, sagte Flora. Für sie war Joel der beste und klügste Mann, dem sie je begegnet war. Dass der Rest der Welt es langsam auch zu begreifen begann, wunderte sie nicht im geringsten. Joel räusperte sich.
»Ich denke mal, die Tausende von echten Wissenschaftlern haben dazu wohl auch beigetragen. Naja, ich will jedenfalls nur noch nach Hause.«
Aus alter Gewohnheit suchte Flora mit Blicken das Meer ab. Da war irgendwo eine Walschule in der Nähe, das konnte sie spüren. Allerdings war am Horizont trotz des bewegten Wassers nichts zu sehen. Alle auf der Insel wussten, dass die Mackenzie-Frauen von den Selkies abstammten, von Seehundmenschen. Das helle Haar und die durchsichtigen Augen machten ihre Verwandtschaft mit diesen Wesen aus dem Meer, die eines Tages dorthin zurückkehren mochten, unverkennbar. Auf Bemerkungen dazu murmelte Flora nur, dass so etwas doch Unsinn sei, aber auch sie konnte nicht verleugnen, dass sie zu den wilden Tieren vor der Küste der Insel einen besonderen Draht hatte. Sie fühlte eine ganz spezielle Verbundenheit, vor allem zu den Walen. Aber das ging doch bestimmt allen Inselbewohnern so, sagte sie sich.